Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen unser Redner, Herr Professor Wohland aus Gießen. Sie sehen mich gleich mit einem ganzen Stapel Bücher hier hoch und ich habe sogar auch noch einen Zettel mitgebracht. Also es ist viel schon zu sagen, aber natürlich nicht so viel, dass die kostbare Rednerzeit zu sehr eingeschränkt würde. Herr Wohland ist eigentlich in Göttingen kein Unbekannter, denn er hat hier studiert, und zwar Biologie und Sozialwissenschaften, wurde 1978 hier promoviert mit einer Arbeit über das Sozialverhalten von Primaten. Und er hat sich auch hier noch habilitiert, wobei eine ganz, ganz interessante Geschichte, die historische Demografie und Soziobiologie von einem kleinen Volksstamm in Ostfriesland sein Thema gewesen ist. Und ich habe immer früher gesagt Krummhörner, aber das heißt, glaube ich, Krummhörn. Ja, also okay. Und er ist eben nach Wanderjahren im Ausland dann seit knapp 10 Jahren Professor und nicht etwa für Biologie, sondern für Philosophie der Biowissenschaften am Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft an der Universität Gießen. Ein großes, reiches Forschungsgebiet zur Soziobiologie, zur Verhaltensökologie und vor allen Dingen auch evolutionäre Ethik und Ästhetik. Und viele der jüngeren und den älteren Studenten, die werden sein Lehrbuch zur Soziobiologie, was ich hier mitgebracht habe, kennen und schätzen. Und aus diesem Lehrbuch, als ich meinen Vortrag über die sexuelle Selektion vorbereitet habe, da habe ich da drin schamlos gewildert. Und so haben Sie also schon eine ganze Menge von Herrn Wohland von mir gehört. Wird es mir wohl nicht übel nehmen. Und dann gibt es ein Sammelband, auf den ich auch besonders hinweisen möchte, über evolutionäre Ästhetik. Das ist eben auch die Frage, wie kommt das Schöne in die Welt? Und so wäre noch viel, viel mehr über ihn zu erzählen. Vielleicht noch etwas zu seinem Namen. Der ist also althochdeutsch. Und das leitet also auch und heißt eigentlich Wahland im 13. Jahrhundert, aber schon 200 Jahre später wurde es in Wohland im Mittelhochdeutschen umgewandelt. Und das heißt nun der Zufallbringende, mit anderen Worten der Teufel. Und so werden Sie also diesen Namen auch wahrscheinlich schon in Michail Bulgakows Der Meister und Margarita als den Teufel schon nun kennengelernt haben. Also Herr Wohland ist also auch literarisch in die Literatur eingegangen. Und der Titel des Vortrages, nur tierischer als jedes Tier zu sein, stammt natürlich aus dem Faust. Und den Faust habe ich auch mitgebracht. Und da habe ich nämlich dann auch noch etwas anderes drin gefunden, und zwar in der Walpurgisnacht des ersten Teils. Da heißt es, verlieren sich Faust und Mephisto. Und Mephisto ruft, was dort schon hingerissen, da werde ich Hausrecht brauchen müssen. Platz, Junker Wohland kommt. Platz, süßer Pöbel, Platz. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Elstner, für diese überaus freundliche Einführung. Ich will versuchen, dem Teufelscharakter nicht allzu sehr gerecht zu werden, aber ganz ohne Teufel wird es heute Abend nicht zugehen, denn wir beschäftigen uns mit dem Bösen. Und das Böse ist, wie Sie wissen, etwas, was dem Teufel zugeschrieben wird. Er nennt es Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Mit diesen Worten provoziert Mephisto eine homozentrische Selbstgefälligkeit, die, fest verankert in der abendländischen Philosophie, im Menschen etwas ganz Außergewöhnliches sieht und ihm als vernunftbegabte Krone der Schöpfung eine freilich selbsternannte Sonderstellung im Reich der Organismen zuweist. Und nun wird behauptet, durch die Nachfrage von Mephisto, dass auf die Vernunft und demzufolge auf die Vernunftmoral und demzufolge auf das ganze abendländische Projekt der Aufklärung kein Verlass sei. Im Gegenteil, Vernunftgebrauch mache den Menschen noch tierischer als jedes Tier. Irgendetwas irritiert an Mephistos Vorwurf. Er fordert Widerspruch und Zustimmung zugleich heraus. Sicherlich, die Diagnose scheint richtig. Man mag ihr kaum widersprechen. Denn der Blick in die Geschichte oder auch nur jenen Abend in die Nachrichtensendungen offenbart immer wieder aufs Neue, was Goethe und alle anderen aufmerksamen Beobachter des Weltgeschehens immer schon beklagt haben: Menschen können sich unter bestimmten Randbedingungen ausgesprochen feindselig begegnen und diese Feindseligkeit in eine Grausamkeit und Brutalität überführen, die im Tierreich wohl kaum ihresgleichen findet. Und mehr noch, der Mensch setzt beim Umgang mit seiner destruktiven Potenz den Verstand offensichtlich nicht konsequent ein, diese zu zügeln oder gar zu verhindern, sondern im Gegenteil. Die Ratio und der opportunistische Umgang mit ihr spielt nicht selten die Rolle der Geburtshelferin beim Entstehen und bei der Eskalation von Konflikten, indem sie Gewalt, Grausamkeit, Vernichtung oder in welchen anderen Spielarten das Böse auch immer daherkommen mag, ideologisch rationalisiert und ethisch legitimiert. Keine Frage, Mephistos Diagnose scheint richtig. Andererseits, Menschen deshalb aber das Attribut tierisch zu verleihen und dies durch den Gebrauch des Komparativs tierischer noch zu betonen, fällt einem Biologen schwer. Und dies nicht nur, weil er sich möglicherweise aufgrund einer affektiven Tierliebe genötigt, die Tiere vor den Projektionen des Menschen, seinen Verleumdungen und üblen Nachreden in Schutz zu nehmen. Wie sonst, wenn nicht als Abwehr, wäre zu erklären, dass das als besonders verwerflich empfundene am Menschen ausgerechnet einer nichtmenschlichen Natur zugeschrieben wird. Aber neben solchen durch Empörung gespeisten Einwänden gibt es auch wissenschaftliche, aus der Evolutionstheorie stammende Gründe, der goethischen Formel ein dickes Fragezeichen beizugeben. Die intellektuelle Herausforderung unseres Themas besteht darin, das Böse des Menschen als integralen Bestandteil seiner Natur zu begreifen, nicht als historischen Rest, nicht als Atavismus, der launenhaft immer mal wieder den Glanz der ansonsten strahlenden Krone der Schöpfung beschädigt, sondern als Ausfluss artspezifischer evolutionärer Angepasstheit, die den evolutionären Erfolg des Homo sapiens maßgeblich mit begründet. Es geht also um den mutmaßlichen evolutionären Quantensprung vom sogenannten zum wirklich Bösen. Das Thema hat, wie man sich leicht denken kann, einen verhaltensbiologischen und einen moralphilosophischen Aspekt. Ich möchte beide behandeln und beginne mit dem verhaltensbiologischen. Folgt man Konrad Lorenz, ist das Böse der nichtmenschlichen Natur fremd. Das heißt bei ihm: Blicken wir zurück auf alles, was wir aus der objektiven Beobachtung von Tieren darüber gelernt haben, in welcher Weise die intraspezifische Aggression der Erhaltung einer Tierart nützlich ist. Der Lebensraum wird unter den Artgenossen in solcher Weise verteilt, dass nach Möglichkeit jeder sein Auskommen findet. Der beste Vater, die beste Mutter wird zum Segen der Nachkommenschaft ausgewählt. Die Kinder werden beschützt. Niemals haben wir gefunden, dass das Ziel der Aggression die Vernichtung der Artgenossen sei, wenn auch durch einen unglücklichen Zufall gelegentlich im Revier- oder Rivalenkampf ein Horn ins Auge oder ein Zahn in die Halsschlagader dringen kann und wenn auch unter unnatürlichen Umständen, zum Beispiel in Gefangenschaft, aggressives Verhalten vernichtende Wirkungen entfalten kann. In der Natur geht es demnach in Konrad Lorenz' Sicht ausgesprochen ritterlich zu. Nicht, dass innerartliche Konkurrenz keine Rolle spielt. Ihre Eskalation in Richtung lebensvernichtender Aggressivität ist jedoch durch eine Verhaltenssteuerung gedeckelt, die letztlich dem Interesse des Artwohls verpflichtet ist. Viele instinktive Antriebe und Hemmungen haben bei Tieren dieselbe Funktion wie die rational verantwortliche Moral des Menschen. Ritterlichkeit und eine dazugehörige Tötungshemmung sind in Lorenz' Augen Ausdruck eines moralanalogen Verhaltens, wie es bei ihm heißt, im Dienst der Arterhaltung. Das wirklich Böse ist also im Tierreich nicht vorfindlich. Es tritt phänomenologisch gar nicht in Erscheinung. Und es könnte auch gar nicht in Erscheinung treten, weil das evolutionär verankerte Selektionsziel der Arterhaltung dies verhindert. Das wirklich Böse ist hingegen eine exklusiv menschliche Angelegenheit. Homo sapiens, durch Kultur und Technik von der Natur entfremdet und infolgedessen im Verhalten von den biologisch sinnvollen Instinkten entkoppelt, verliert die angeborene Tötungshemmung. Anonyme Großgesellschaften und Distanzwaffen beispielsweise führen zum Kollaps der biologisch angepassten Verhaltensregulation und schaffen so Raum für die Entstehung des Bösen. Dieses ist so gesehen Ausfluss eines degenerativ interpretierten Zivilisationsprozesses, der Verhausschweinung des Menschen, wie Lorenz spottete. Also unnatürlich und dekadent, wie nur Menschen sein können. Nun, dass Konrad Lorenz sich in der Annahme geirrt hat, der zufolge die natürliche Selektion die Arterhaltung fördere, ist in den letzten Jahren vielfach diskutiert worden. Ich will den sogenannten Paradigmenwechsel von der klassischen Ethologie zur Soziobiologie gar nicht im Einzelnen nachzeichnen, sondern nur daran erinnern, an die Quintessenz dieser Einsichten für unser Thema. Danach kann ritualisierte Aggressivität nicht durch das Prinzip der Arterhaltung erklärt werden, sondern theoretisch viel schlüssiger als Ausfluss eines der persönlichen Nutzenmaximierung dienenden Eigeninteresses, in dem das Artwohl überhaupt keine strategische Rolle spielt. Spieltheoretische Modelle und Verhaltensbeobachtungen in Labor und Freiland belegen, dass Rivalen ihre Gegner nicht im Artinteresse schonen, sondern deshalb, weil eine Eskalation von Konflikten mit dem persönlichen Risiko ruinöser Kosten einhergeht. Das Motiv der Arterhaltung und die Lorenzsche Idee eines moralanalogen Verhaltens als sein Exekutor wird aus theoretischen wie empirischen Gründen in der zeitgenössischen Verhaltensforschung praktisch nicht mehr verteidigt. Stattdessen setzt sich zunehmend die Einsicht durch, dass die Individuen auf der Bühne des Lebens durch die natürliche Selektion ganz zwangsläufig zu persönlichen Nutzenmaximierern evolviert sind. Schärfste Konkurrenz findet gerade innerhalb von Populationen statt, weil alle um dieselben begrenzten Ressourcen streiten. Arterhaltung ist lediglich ein Epiphänomen genetischen Eigennutzes und nicht Ziel darwinischer Selektionsprozesse. Geben wir also die Idee des moralanalogen Verhaltens als evolutionär eingebauten Hemmschuh gegen das Böse auf. Der evolutionären Gegenkraft beraubt, hätte das Böse also durchaus eine Chance, auch in die Welt der Tiere zu treten. Und in der Tat, das Böse, etwa die motivierte Vernichtung von Artgenossen, ist keineswegs eine evolutionäre Innovation des Homo sapiens, sondern es tritt bereits subhuman in Erscheinung. Wenngleich Konrad Lorenz' Beobachtung im Großen und Ganzen zutrifft, dass tierliche Aggression meist rituell abgepuffert ist und nur selten Blutzoll fordert, so hat sich doch in den letzten Jahren ein bisschen darüber angehäuft, dass unter bestimmten Umständen auch Tiere das kennen, was wir in anthropomorpher Redeweise als dem Bösen zugehörig interpretieren würden. Beispielhaft seien genannt letale Rivalenkämpfe. Wenn es um alles oder nichts geht, entstehen auch unter Tieren tödliche Kämpfe, wie häufig unter Insekten und Spinnen zu beobachten. Angesichts ihrer kurzen Lebensspanne und der Tatsache, dass Verpaarungen möglicherweise nur einmal im Leben geschehen, hat der, der in der sexuellen Konkurrenz nachgibt, schon verloren. Es gibt keine zweite Chance und deshalb auch keinen Grund, sich und den Gegner zu schonen. Zweitens, sexuelle Gewalt. Unsere Vettern, die Orang-Utans, leben typischerweise als Einzelgänger. Sexuelle Opportunitäten stellen sich deshalb nur gelegentlich ein und wenn dann die Weibchen nicht willig sind, können Männchen ihre Interessen recht brachial durchsetzen. Skorpionsfliegen, der Gattung Panorpa beispielsweise, haben am Abdomen ein spezielles Organ, eine Art Klammerhaken, mit dem sie widerspenstige Weibchen zum Zweck der Kopulation festhalten. Man könnte auch von einem Vergewaltigungsorgan sprechen, was biologisch bei diesen Arten evolviert ist. Drittens, und ich denke den meisten von Ihnen bekannt, die Kindstötung. Aus einer inzwischen nicht mehr überschaubaren Zahl von Arten, aus den verschiedensten systematischen Gruppen, liegen Beobachtungen vor, wonach Männchen zur Beförderung des eigenen genetischen Erfolgs den von anderen Männchen gezeugten abhängigen Nachwuchs der Weibchen umbringen. Und selbst bei den subpossierlichen Haussperlingen, die wir tagtäglich beobachten können, ist Infantizid fester Bestandteil der Reproduktionsstrategien. Etwa 10% aller Brutzyklen beginnen bei dieser Art mit der Zerstörung des vom Vorgänger gezeugten Geleges. 38% der Fälle von Säuglingssterblichkeit bei gelben Babuinen gehen auf das Konto infantizidaler Männchen, womit bei dieser Art fremde Männchen Todesursache Nummer 1 für Säuglinge sind. Und ich habe Ihnen zur Veranschaulichung einen kleinen Film mitgebracht, der Ihnen das zeigt für Löwen. Sie beobachten jetzt einen dreifachen Kindesmord. Es gibt einen vierten Verhaltensbereich, in dem sich zeigt, dass die Lorentzsche Idee ganz offensichtlich empirisch falsch ist, nämlich Gruppenkonflikte. Auch Zwischengruppenkonflikte, jene Szenarien also, die dem Bösen einen ganz besonderen Nährboden liefern, sind im Tierreich bekannt. Besonders eindrucksvoll bezeugen die langjährigen Beobachtungen von Jane Goodall und ihrem Team an den Schimpansen des Gombe-Nationalparks in Tansania die Dynamik und Funktionslogik von Gruppenkonflikten im Tierreich. Jane Goodall beschreibt einen regelrechten Ausrottungskampf, den die Männchen einer Schimpansengruppe gegen eine Nachbargruppe führte. In mehreren Triebzügen drangen die Aggressoren in das Streifgebiet ihrer Nachbarn ein, isolierten jeweils ein Individuum von seiner Gemeinschaft, verfolgten es und malträtierten es jeweils auf eine äußerst brutale Art und Weise. Während der 5 Jahre dieses Konflikts wurden mindestens 6 Tiere der Nachbargruppe auf strategisch raffinierte Art und Weise angegriffen und ums Leben gebracht, bis schließlich die Nachbarn komplett ausgerottet bzw. vertrieben waren und die Sieger mit ihren Familien das neu hinzugewonnene Streifgebiet vereinnahmen konnten. Im Verhalten unserer nächsten lebenden Verwandten zeigen sich Eigenheiten, die durchaus als Prädispositionen für die Evolution des wirklich Bösen unter uns Menschen gelten können. Hierzu zählen nicht zuletzt eine inhärente Aversion gegenüber Gruppenfremden, die Xenophobie, und vor allem auch ein ausgesprochenes Interesse an Gruppenkämpfen. Jane Goodall beschreibt, wie aggressive Auseinandersetzungen die Aufmerksamkeit und Anteilnahme auch derjenigen weckt, die primär nicht daran beteiligt waren. Vom Anblick gewalttätigen Geschehens geht offensichtlich eine spezifische Attraktivität aus, die besonders für junge Männchen anziehend wirkt. Und schließlich finden wir bereits auf Schimpansenniveau jenen doppelten Verhaltensstandard, der so typisch für menschliche Verhältnisse ist. Aggression innerhalb von Gruppen spielt sich nämlich anders ab als zwischen Gruppen. Fremde Kontrahenten werden eher wie Beutetiere behandelt. Jane Goodall spricht in diesem Zusammenhang von einer Deschimpansierung des Gegners und sieht darin deutliche Parallelen zu der menschlichen Auseinandersetzungen so häufig begleitenden psychologischen Abwertung bis hin zur Dehumanisierung des jeweiligen Gegners, was bekanntlich psychische Hemmschwellen gegen eine Eskalation von Gewalt abbauen kann. Die Gruppenmoral des Menschen, einschließlich der Tendenz zur spontanen Freund-Feind-Kategorisierung und infolge davon der sozialen Tendenzen zur Solidarität nach innen und Aggressivität nach außen, hat ganz offensichtlich stammesgeschichtliche Wurzeln und einen biologisch-funktionalen Hintergrund. Man muss davon ausgehen, dass unter den Bedingungen traditioneller Gesellschaften Menschen, wenn sie Krieg führen, versuchen, die Kosten-Nutzen-Relation ihrer Produktion und Reproduktion zu optimieren. Deshalb sind Stammeskriege als im Durchschnitt adaptive Antworten auf verschärfte Fitnesskonkurrenz aufzufassen und nicht etwa als Ausdruck eines pathologisch degenerierten Umgangs mit aggressiven Impulsen. Ein In-Group-Out-Group Denken, gewachsen in der Konkurrenz autonomer Gruppen um Lebenschancen, speist offensichtlich eine doppelte Moral. Binnenmoral stellt sich deshalb als ausgesprochen ambivalente Angelegenheit dar. Ich zitiere: Es ist ein Evolutionsgesetz, ein Gesetz, dem gegenüber wir alles andere als immun sind, dass je kooperativer Gesellschaften sind, desto gewalttätiger fallen die Kämpfe zwischen ihnen aus, sagt der Evolutionsbiologe Matt Ridley. Die Gesetze der Moral und des Rechts sind offensichtlich nicht ausdrücklich dafür gedacht, den Menschen ein harmonisches Leben innerhalb einer Gesellschaft zu ermöglichen, sondern um die innere Einheit einer Gesellschaft zu stärken, damit diese ihre Feinde wirksamer abzuschrecken vermag, heißt es beim Anthropologen Richard Alexander. Und schließlich, die Präferenz einer Gruppenmoral gegenüber der Unbarmherzigkeit des individuellen Kampfes heißt nichts weiter als den Völkermord, dem einfachen Mord vorzuziehen, resümiert der Zoologe George Williams. Kurz, das Böse ist eine konstruktive Leistung der binischen Ausleseprozesse und in diesem Sinne natürlich. Nun wird man einwenden wollen, dass das Böse eine genuin ethische Kategorie ist. Die bloße Phänomenologie eines Verhaltens sagt nichts aus über dessen moralischen Status. Weil Tiere, auch Schimpansen, keine Ethik kennen, mache es wenig Sinn, entsprechendes Verhalten als böse zu klassifizieren. Dies sei erst legitimiert bei uns Menschen, die als erste und einzige freigelassene Schöpfung, wie das bei Herder heißt, moralfähig sind und vernunftgemäß über Gut und Böse entscheiden. Damit sind wir beim moralphilosophischen Aspekt unseres Themas angekommen. Und auch hier wenden wir uns zunächst den Lorentzschen Ideen zu. Konrad Lorenz steht mit seiner Ethik beispielhaft für jene Position, die man als normativen Biologismus bezeichnet hat. In seinem diesbezüglichen Hauptwerk, das sogenannte Böse, interpretierte er die Natur als moralische Lehranstalt und deshalb stand für ihn unbezweifelbar fest, dass sich die sittlichen Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens durch eine genaue Naturbeobachtung nicht nur erkennen, sondern auch begründen lassen. Was adaptiv, also evolutionär angepasst ist, sei normal, gut, wünschenswert, gesund und deshalb richtig. Maladaptives Verhalten hingegen sei abnorm, pathologisch, schlecht und deshalb falsch. Diese Auffassung wurde flankiert von einer klaren Überzeugung dessen, was eigentlich als biologisch angepasst zu gelten habe, nämlich Gemeinschaftsdienlichkeit. Sie galt ihm als das überragende Ergebnis der sozialen Evolution und deshalb sollte sie in Lorenz' Augen das oberste Gebot einer menschlichen Moralität sein. So jedenfalls schien es seine Verhaltensforschung zu lehren, die in vielen instinktiven Antrieben und Hemmungen bei Tieren eine Art Protomoral erkannte. Der normative Biologismus ist vielfach und zu Recht, wie ich finde, kritisiert worden, wobei zwei unterscheidbare Argumentationsstränge erkennbar sind, ein eher pragmatischer und ein eher theoretischer. Die eher pragmatische Kritik an der Lorentzschen Ethik setzt an der Einsicht an, dass, wie bereits erwähnt, in der modernen Evolutionstheorie das Prinzip der Arterhaltung sowohl aus theoretischen als auch aus empirischen Gründen von einer genzentrierten Sichtweise des Evolutionsgeschehens abgelöst worden ist. Damit wird Gemeinschaftsdienlichkeit als oberstes ethisches Prinzip ihrer vermeintlichen biologischen Legitimation beraubt. Nach modernem Verständnis kann Gemeinschaftsdienlichkeit zwar als psychologisches Motiv für Menschen handlungsanleitend sein, nicht aber die objektive Messlatte, mit der evolutionäre Angepasstheit skaliert werden kann. Gemeinschaftsdienlich ist, wie viele andere Verhaltensstrategien auch, bekanntlich eine konditionale Strategie. Unter bestimmten ethnohistorischen und biografischen Rahmenbedingungen optimieren Menschen ihre persönliche Lebensbilanz, indem sie sich mehr gemeinschaftsorientiert Und unter anderen Umständen, indem sie sich eben weniger gemeinschaftsorientiert zeigen. Nach soziobiologischer Auffassung sind die Gemeinschaftsdienlichkeit regulierenden Prozesse freilich individual selektiert. Es ist der genetische Eigennutz, den Menschen, wie alle anderen Arten neben ihnen, in letzter Analyse zu maximieren suchen und nicht etwa das Gemeinwohl. Dies muss stattdessen als eine konditionale Ausprägung einer evolutionär angepassten und deshalb zwangsläufig eigennützigen Verhaltensstrategie verstanden werden, nicht aber als Selektionsziel per se. In dieser Sicht fällt Lorenz' ethisches Plädoyer ausgerechnet aufgrund unmoralischer Konsequenzen in sich zusammen. Denn biologische Verhaltensangepasstheiten als Normen generierende Instanz anzuerkennen, hieße eben auch Verhaltensstrategien als moralisch gut zu akzeptieren, die alles andere als gemeinschaftsdienlich auf die Ausbeutung oder gar Schädigung Dritter zielen, gleichwohl aber Ausdruck der biologischen Angepasstheit der menschlichen Psyche sind. Sexuelle Gewalt, Kindstötung, Fremdenhass waren bereits beispielhaft erwähnt. Das Böse würde ethisch geadelt. Neben dieser eher pragmatischen Kritik, die darauf abzielt, den Lorentzschen Irrtum hinsichtlich der Funktionslogik der natürlichen Selektionsprozesse aufzudecken und die Suche nach dem bedingungslos Guten, den biologischen Angepasstheiten zu frustrieren, ist auch eine philosophisch ausgerichtete Kritik am normativen Biologismus formuliert worden. Ihre Argumentationsfigur ist weitgehend immun gegen mögliche Irrtümer in der Naturinterpretation, indem sie grundsätzlich jegliche normative Implikation des Naturgeschehens bestreitet. Diese Auffassung mündet in den bekannten und vielfach vorgebrachten Vorwurf vom naturalistischen Fehlschluss. Damit bezeichnet man die erstmals von David Hume und dann vor allem von George Edward Moore ausführlich begründete Einsicht, dass es keinen logischen Grund gibt, vom Sein auf das Sollen zu schließen. Es gibt inzwischen eine reichhaltige philosophische Literatur, die den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses vielfältig expliziert und logisch überprüft. Für viele Biologen verdichtet sich die philosophische Arbeit zu der an sich einfachen und prägnanten Aussage, wie sie bereits 1888 von Thomas Henry Huxley formuliert wurde. Er sagte, der Naturverlauf wird weder sittlich noch unsittlich erscheinen, sondern nicht sittlich. Oder in der Diktion des Göttinger Anthropologen Christian Vogel, die Evolution ist ein außermoralischer Vorgang. Und deshalb gilt, wieder in den Worten von Christian Vogel, unsere Ethik darf sich die Natur nicht zum Vorbild nehmen. Jeder Versuch, aus den Ist-Zuständen der Natur moralische Sollwerte für menschliches Verhalten abzuleiten, fällt unter die Rubrik naturalistischer Fehlschluss. Ethik bedarf weder einer evolutionsbiologischen Legitimation, noch ist eine solche überhaupt möglich. So berechtigt der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses zweifellos ist, so fahrlässig wird teilweise mit ihm im Diskurs der evolutionären Ethik umgegangen. Ihn vermeiden zu wollen, kann jedenfalls nicht bedeuten, biologisch voraussetzungsfrei denken und handeln zu wollen. Diese Möglichkeit bleibt für Naturalisten im Allgemeinen und für Darwinisten im Besonderen versperrt. Eine antinaturalistische Instrumentalisierung des naturalistischen Fehlschlusses, die etwa in der Forderung mündet, Ethik habe ein biologieabstinentes Unternehmen zu sein, ist wirklich nicht hilfreich. Wittgensteins viel zitierte These, die darwinische Theorie hat mit der Philosophie nicht mehr zu schaffen als irgendeine andere Hypothese der Naturwissenschaft, kommt, so finde ich, einer Kapitulation vor der Sein-Sollen-Problematik gleich. Schließlich herrscht weitgehend Einvernehmen darüber, dass ein Sollen notwendigerweise an ein Können gebunden sein muss und deshalb kann Ethik nicht biologieagnostisch sein. Oder, wieder in den Worten von Christian Vogel, eine wirkungsvolle Moral wird sich insoweit an der Natur des Menschen orientieren müssen, als sie nur fordern sollte, was der Mensch auch zu leisten imstande ist. Eine Ethik, die nicht auf unser Können Rücksicht nimmt, wird immer eine Postulatenethik bleiben und nie in faktische Moral umsetzbar sein. Mit dieser Situation, hervorgerufen und gekennzeichnet durch eine nicht eindeutige Bedeutungszuweise des Faktischen für die Ethik, entsteht eine für evolutionäre Ethiker ganz unangenehme Problemlage. Auf der einen Seite müssen evolutionäre Ethiker zeigen, um dem weitgehend akzeptierten Prinzip sollen, setzt, können voraus gerecht zu werden, wie Normen von Fakten abhängig sind. Auf der anderen Seite müssen sie erklären, wie in einem evolutionären Weltbild eine Trennung von Normen und Fakten gedacht und vollzogen werden kann. Eine geradezu widersprüchliche Aufgabe mit der Qualität eines Dilemmas. Wer, um den naturalistischen Fehlschluss zu vermeiden, Moral und Biologie ontologisch zu trennen sucht, um das Sogenannte vom wirklich Bösen zu trennen, kann nicht mehr monistisch denken und verliert damit die Anschlussfähigkeit an die moderne evolutionäre Anthropologie, die bekanntlich menschliche Moralität als konstruktive Leistung des biologischen Evolutionsgeschehens begreift. Wer hingegen das Können des Menschen, auch sein Nicht-Können und Anders-Können und damit eine entscheidende Voraussetzung für Schuld und Verantwortung in der Natur des Menschen sucht, also in der Biologie, misst zwangsläufig Moralität an natürlichen Determinanten und gerät von daher in den dringenden Verdacht, trotz möglicherweise gegenteiliger Bekundungen in die Falle des naturalistischen Fehlschlusses gelaufen zu sein. Wenn der naturalistische Fehlschluss sich in einer als ungerechtfertigt erkannten Verknüpfung von Genese und Geltung, von Biologie und Legitimation konstituiert, könnte man ihn umgehen, indem man diese Verknüpfung kappt und entweder die Biologie aus dem ethischen Diskurs herausnimmt oder die Legitimation. Dass die Biologie für evolutionäre Ethiker nicht zur Disposition stehen kann, ist trivial und braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. Aber was ist mit der Legitimation? Wäre diese nicht verzichtbar angesichts der Einsicht, dass es in der Ethik bekanntlich ohnehin keine Letztbegründungen geben kann? Naturalistische genauso wenig wie, sagen wir, kulturistische. Jeder Versuch einer rational angelegten Moralbegründung ist letztlich ein Fehlschluss, durch welche Moralphilosophie er auch immer unterfüttert sein mag. Rationalisierung begründet nicht Geltung. Dies fälschlicherweise anzunehmen, ist der eigentliche Fehlschluss hinter dem naturalistischen Fehlschluss. Ethik wird damit zu einer Frage des Geschmacks, auch der Macht und der menschlichen Verführbarkeit, aber eines ist sie gewiss nicht. Eine Frage von richtig oder falsch, legitimiert oder nicht legitimiert. Der naturalistische Fehlschluss ist unbestreitbar ein Fehlschluss, allerdings nur einer in einer beeindruckenden Serie von Fehlschlüssen, zusammengetragen in einer bei 2.500-jährigen Ethikgeschichte und angetrieben von der verführerischen, auf das Erreichen von Stabilität und Lebenssicherheit abzielenden, aber irrigen Sehnsucht, moralische Wahrheit erkennen zu können. Der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses kennt demnach zwei Spielarten, die sich geradezu antipodisch begegnen. Auf der einen Seite steht eine antinaturalistische, biologieskeptische Variante, die zwar Moralbegründungen nicht grundsätzlich ausschließt, diese aber nicht durch Naturbeobachtung zu erreichen sieht. Und auf der anderen Seite eine vom kritischen Rationalismus getragene Variante, die zwar moralische Letztbegründungen grundsätzlich in Frage stellt, aber ihrerseits a priori nicht ausschließen kann, dass Werte biologischen Ursprungs sein könnten. Diese zweite Position, gekennzeichnet durch einen Verzicht auf Legitimationsansprüche in der Ethik bei gleichzeitiger Anerkennung der Möglichkeit, dass Werte biologischen Ursprungs sein könnten, möchte ich im Folgenden etwas näher in Augenschein nehmen und argumentativ stärken. Es ist dies der konsequent naturalistische Versuch, auf die Konstitution eines Unterschieds zwischen Sein und Sollen zwischen dem sogenannten und dem wirklich Bösen zu verzichten und den bislang schier unüberwindlich erscheinenden Graben zwischen diesen beiden Kategorien einzuebnen. Ich begründe diesen Versuch mit Einsichten aus Soziobiologie und Evolutionspsychologie, wonach moralische Grundhaltungen offensichtlich ontogenetisch sehr früh durch prägungsähnliche Prozesse geformt werden. Prägungen, wie Sie wissen, eine der großen Leistungen von Konrad Lorenz, diese erkannt und beschrieben zu haben, werden modern verstanden als Bestätigung von neuronalen Programmen durch anstrengungslose Informationsaufnahme. Als Beispiele für derartige Lernprozesse gelten der Muttersprachenerwerb, die Entstehung von Nahrungspräferenzen und Aversionen, Landschafts- und Heimatprägungen, das Gerechtigkeitsgefühl, Risikobereitschaft und der Umgang mit Zeit und Partnerwahlstandards. Sie funktionieren, indem biologische Antriebe die Aufmerksamkeit des Lernenden auf überlebenswichtige Aspekte ihrer Umwelt lenken, aus der sie in sensiblen Phasen relevante Informationen ziehen, ohne Verstärkung durch Belohnung zu erfahren. Diese Aufzählung kann nun um die Gruppenmoral ergänzt werden. Die Religions- und Ethnokonflikte, die die Welt in Atem halten und die für den distanzierten Beobachter jegliche Rationalität vermissen lassen, persistieren deshalb so hartnäckig, weil, so die Hypothese, die Akteure reversionsstabil auf ihre jeweilige In-Group geprägt und rational nicht zu erreichen sind. Was immer im Einzelfall die jeweiligen ökologisch-ökonomischen, historischen, kulturellen, sozialen und sonstigen Gründe abgeben mag, dass sich Gruppen feindselig begegnen, diese Gründe sind letztlich nur Teil der Ursachenanalyse, weil sie lediglich die Rahmenbedingungen beschreiben, unter denen Konflikte eskalieren. Sie berühren aber nicht die Frage, warum eigentlich Menschen überhaupt zu Gruppenkonflikten neigen. Hierbei spielt ein selbstwertdienlicher Cognitive Bias eine Rolle, der eine unvoreingenommene Weltsicht von vornherein offensichtlich ausschließt. Wahrnehmungsstörung braucht man dies nicht nennen, weil die intuitive Ontologie, die das Wir in besonderer Weise von den anderen distinguiert, gerade eine adaptive Leistung unserer evolvierten Psyche und ihren Mechanismen der Informationsverarbeitung ist und nicht etwa Ausdruck von Dysfunktion und Devianz. Menschen sind Konstruktivisten. Ihre Nervensysteme konstruieren sich ihre Welt so, wie sie sie sehen wollen. Das heißt, wie sie sie aus adaptiven Gründen sehen sollen. Und genau das bewerkstelligen Prägungen. Prägungen sorgen auch für eine Weltsicht, in der ganz selbstverständlich angenommen wird, dass die eigene Moral die bessere ist. Und weil Prägungen dieser Art weitgehend änderungsresistent sind, bleiben die Wurzeln der Gruppenkonflikte fest im Boden der menschlichen Natur verhaftet. Das Wir gehört in seiner ontologischen wie normativen Konnotation zur evolutionär implementierten menschlichen Natur. Angesichts der Zufälligkeit der Geburt muss halt nur noch gelernt werden, wer wir eigentlich sind. Genauso wie angesichts der Zufälligkeit der Geburt das Sprachvermögen mit den Parametern der je vorgefundenen Muttersprache gefüllt werden muss. Aus dieser Sicht sind, ganz im Sinne der Identitätstheorie, der Philosophie des Geistes, mentale Prozesse, neuronale Prozesse. Geprägte Werte gehören zur und sind Natur. Was wäre nun, wenn Moral tatsächlich durch Prägungen entstünde, das heißt subjektiv erlebte Wertesysteme in der Außenperspektive biografisch kaum veränderliche neuronale Landschaften wären? Wir hätten es folglich im Lebensvollzug mit intuitiven moralischen Präferenzen zu tun. Die sexuellen, die ethischen, sprachlichen, ästhetischen Präferenzen vergleichbar gerade nicht rationalen Ursprungs wären, sondern in sensiblen Phasen gleichsam aufgesogen und neuronal fixiert werden, um der gelebten Moral nachhaltig ihren Stempel aufzudrücken. Moralentwicklung bedient sich demnach Mechanismen, die in jedem Individuum Moral bestätigen, also vorhandenes evolutionäres Wissen gleichsam aktivieren müssen und die, wie es den Anschein hat, ohne spezifischen kulturellen Input auskommen. Danach gäbe es einen kurzen Weg von den Genen zur Moral, ohne Umweg über kulturelle Institutionen, ohne Imitation, ohne Belehrung und ohne Übung, wohl aber unter anstrengungsloser Nutzbarmachung relevanter Informationen über die persönliche Lebenssituation. Diese Position, die ich verteidigen möchte, ist perfekt anschlussfähig an non-kognitivistische Positionen der Ethik. Emotivisten beispielsweise sehen in Werturteilen keine Feststellungen, ja nicht einmal Behauptungen, sondern bloß Ausdruck von wertenden Gefühlen. Moralische Ausdrücke wie gut oder falsch bezeichnen keine empirisch auffindbaren Merkmale von Handlungen oder Gegenständen, weshalb sie deskriptiv wertlos sind. Stattdessen bringen sie emotive Einstellungen und voluntative Motive zum Ausdruck. Ethische Diskurse sind deshalb auch nicht durch rationale Argumente zu entscheiden, weil sie kognitiv angelegt die präreflexive Ebene emotiver Präferenzen erreichen. Ein moralisches Urteil kundzutun ist Mitteilung der eigenen moralischen Gefühle und Präferenzen und Soziobiologen zögern nicht hinzuzufügen, nicht selten im Dienst strategischer Absichten, das heißt, um das Verhalten anderer im eigenen Interesse beeinflussen zu wollen. In dieser Sicht ist nicht nur die Moralfähigkeit evolutionären Ursprungs, sondern in einem ganz starken, in einem ganz direkten Sinn auch das moralische Urteil selbst. Die hier diskutierte Sicht moralischer Intuitionen als Ergebnis prägungsähnlicher Lernprozesse auf der Grundlage einer biologisch adaptiven Informationsverarbeitung führt einige interessante Schlussfolgerungen im Schlepptau. Erstens, moralische Intuitionen sind natürlich evolutionär veränderlich. Sie sind zudem je nach individuellem Dateninput in sensiblen Phasen ontogenetisch plastisch. Dies verdeutlicht einmal mehr die Unwahrscheinlichkeit einer stabilen, überindividuellen Wertrealität und die Annahme ihrer metaphysischen Herkunft. Zweitens, moralische Autonomie ist illusionär, bleibt philosophische Fiktion. Moralische Autonomie kann nicht auf der Basis darwinischer Theorie gedacht werden. Moral ist die Exekution evolutionärer Programme unter den je vorgefundenen sozioökologisch begrenzten Handlungsspielräumen. Die biologische Rationalität moralischer Intuitionen zu erkennen und damit ihre naturgeschichtliche Determination erschwert zweifelsohne die Verurteilung der statistischen Devianz. Moralische Bewertungen verlieren die sie legitimierende Basis, wenn moralische Autonomie ausgeschlossen werden muss. Karl Popper hat meines Erachtens daraus den einzig möglichen Schluss gezogen, wenn er formuliert: Nur ein Liebhaber von Skandalgeschichten ist daran interessiert, die Menschen oder ihre Handlungen zu beurteilen. Urteile nicht. Das ist für einige von uns eines der grundlegendsten und viel zu wenig beachteten Gesetze einer humanitären Ethik. Wenn in einem naturalistischen Weltbild der Begriff der moralischen Autonomie überhaupt gerettet werden kann, dann in einer doch eher bescheiden anmutenden, reduzierten Bedeutung. Autonomie bezeichnete nichts mehr als das bloße Faktum des Innengeleitetseins. Es ist das System Mensch mit all seinen biologischen Komponenten, das aus sich heraus Moral und Verhalten produziert. Mit Freiheit hätte dieser Autonomiebegriff allerdings wenig zu tun und es wäre nicht jener Autonomiebegriff, der in der konventionellen Moralphilosophie seit Kant Schuld und Verantwortlichkeit begründet. Drittens, weil moralische Intuitionen individual selektiert sind, arbeiten sie im Mittel dem genetischen Eigeninteresse zu und nicht etwa einem übergeordneten Gruppeninteresse. In dem Maße, wie Eigeninteressen divergieren, ist mit einem strukturell tiefen Ethikpluralismus zu rechnen. Ethischer Konsens wäre danach eher als brüchiger Kompromiss zu betrachten, in dem konfligierende Einzelinteressen ihren momentanen festen ihren momentan besten Ausgleich finden. Ändert sich jedoch die soziale Situation, etwa weil sich Machtverhältnisse ändern oder weil Änderungen in den sozioökologischen Rahmenbedingungen andersartige Konkurrenzsituationen herbeiführen, kann ethischer Konsens schnell aufgekündigt werden. Von moralischen Intuitionen als strategischer Leistung eines genetischen Eigeninteresses kann deshalb taktischer Opportunismus erwartet werden, der sowohl zur Konflikteskalation als auch zur Konfliktharmonisierung beiträgt. Moral, und dazu gehöre ich auch das Böse, ist Ausdruck von Strategie, nicht von Essenz. Dies mag auch Mary Wollstonecraft, eine der ersten Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation, im Sinn gehabt haben, als sie 1792 schrieb: Kein Mann wählt das Böse des Bösen wegen. Er verwechselt es einfach mit dem Glück, jenem Gut, nach dem er ständig strebt. Viertens. Die in der konventionellen evolutionären Ethik ebenso wie in der traditionellen Moralphilosophie verteidigte Trennung von Normen und Fakten ist nicht mehr konsequent aufrechtzuerhalten. Die Frage der Geltung stellt sich nicht mehr, weil emotive Präferenzen sind und nicht etwa gelten. Das Sollen ist im Grunde ein Wollen. Das Du sollst nicht töten wäre korrekter formuliert als: Ich will nicht, dass getötet wird, und ich will weiter, dass andere wollen, dass nicht getötet wird. Damit wird aber die ontologische Unterscheidung von Sein und Sollen eingeebnet, denn jedes moralische Subjekt unterliegt faktisch und nicht etwa normativ seinen moralischen Intuitionen. Und Intuitionen sind Fakten. Moral als gesellschaftlich regulative Idee ist so gesehen eine Interaktions- und Kommunikationsleistung individueller, dabei im Kern eigeninteressiert und strategisch angelegter Intuitionen. Fast unmerklich hat sich mit dieser Feststellung das Legitimationsproblem in Luft aufgelöst. Denn niemand wird vernünftigerweise fordern können, dass emotive Zustände legitimiert werden müssen, um etwa gelten zu können. Wenn man dies anerkennt und Werte wie andere Präferenzen auch als faktische Zustände des Nervensystems versteht, verliert der naturalistische Fehlschluss seinen Fokus. Denn wenn nicht neokortikal beheimatete Rationalität Moral konstituiert, sondern biologisch evolvierte subkortikale Affekt- und Gefühlsmodule, die rational und bewusstseinsmäßig gar nicht zugänglich sind, dann ist jeder Geltungs- und Begründungsanspruch fehl am Platz. Die biologische Genese von Moral begründet nicht Geltung, wie Konrad Lorenz es gesehen hat, sondern die biologische Genese von Moral lässt die Frage nach der Geltung schlichtweg ins Leere laufen. Biologische Merkmale sind. Sie gelten nicht. Und sie gelten auch nicht nicht. Ich kann diese Überlegungen nicht beenden, ohne ein weiteres Mal auf Konrad Lorenz zurückzukommen. Nicht auf den Ethologen, auch nicht auf den Ethiker, sondern auf den Erkenntnistheoretiker. Von Lorenz konnten wir lernen, dass Erkenntnisvermögen und Ratio, wie alle anderen organismischen Merkmale auch, natürlich ihre evolutionäre Naturgeschichte haben. Vernunft ist biologisch funktional, arbeitet nicht gegen die Natur, nicht gegen das vermeintlich animalisch Triebhafte, sondern Vernunft ist im Gegenteil Teil der phänotypischen Vollstreckungsmaschinerie, fest im Dienst evolutionär bewährter Programme. Und weil das so ist, steht Vernunft auch im Dienst der adaptiven Strategie des Bösen. Nicht nur, aber eben auch. Und so gesehen hat Mephisto mehr als nur ein bisschen recht. Er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.